In zwei Gesprächen in der letzten Woche ging es um Ahnenforschung. Ich selber habe das Thema jeweils nicht angestoßen, aber hat mich ein bisschen verwundert, dass in einer Woche zweimal über ein Thema gesprochen wird, was sonst nicht so auf dem Plan ist. Ahnenforschung, habe ich mir sagen lassen, sind heute richtig in. Also weißt du, wer dein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater mütterlicherseits war? Also ich kann mich erinnern, mein Vater hat sich, als er noch lebte, er ist vor 13 Jahren gestorben, aber als er noch lebte, hat er sich nach seiner Rente mit Heraldik beschäftigt. Heraldik ist es Wappenkunde. Er wollte nämlich rausbekommen, wo kommt der Name Ebel her und gibt es dazu ein passendes Wappen. Und als er das denn nach etlicher Forschung rausgefunden hatte, hat er sich dann einen Siegelring, also hat er erstmal eine Zeichnung gemacht und danach hat er sich einen Siegelring erstellen lassen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wer den hat. Mein Bruder ist 8 Jahre älter, wahrscheinlich hat mein Bruder den. Ich selbst habe mich noch nie sonderlich weder für Ahnenforschung noch für Wappenkunde interessiert. Aber wenn man das Leben einzelner biblischer Familien betrachtet, da stellt man Interessantes fest. Und da lohnt sich tatsächlich Ahnenforschung. Bei uns soll es in dieser und nächster Woche um Josua gehen, eine Person des Alten Testamentes. Diesen Josua, der das aus dem Ägypten befreite Volk Israel nach über 40 Jahren Wüstewanderung in das gelobte Land geführt hat. Mein erster Gedanke deswegen Josuas Familie. Über Josuas Familienwurzeln wird uns in dem Buch der Chroniker, im ersten Buch Chronik berichtet und diese langen Geschlechtsregister in den Chronikbüchern sind ehrlich gesagt manchmal sehr nervig, aber mittendrin findet man immer wieder wertvolle Hinweise. Ich habe das schon mal an anderer Stelle bei jemand anderes auch in dieser Weise erwähnt. Und so beginne ich die Predigt über Josua damit, dass wir seine Familienchronik studieren. Josua stammte aus dem Stamm Ephraim und von seiner Familie lesen wir, also in 1. Chronik 7, ab Vers 20. Die Söhne Ephraims waren diese: Schutelach, dessen Sohn war Beret, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Elada, dessen Sohn war Tahat, dessen Sohn war Sabat, dessen Sohn war Schutelach und Esa und Elad. Und die Männer von Gad, die Einheimischen im Lande, töteten sie, weil sie hinabgezogen waren, ihnen das Vieh wegzunehmen. Und ihr Vater Ephraim trug Leid lange Zeit und seine Brüder kamen, ihn zu trösten. Und er ging zu seiner Frau, die ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte er Beria, weil in seinem Hause Unglück war. Beria heißt also Unglück. In dieser Familie des Ephraim ist einmal etwas Furchtbares passiert. Da gab es Mord und Totschlag durch die Männer von Gad. Die Familie Ephraims war allerdings absolut nicht unschuldig daran. In dieser Familienlinie gab es Männer, die anstatt sich durch ehrliche Arbeit irgendwie zu ernähren, versucht haben, sich durch Diebstahl zu bereichern. Sie zogen also hinab zu den Männern von Gad und wollten ihnen das Vieh stehlen. In dieser Familie gab es also Viehdiebe. Die Folge war Tod, Mord, Trauer und eine große Traurigkeit, die über diese Familie kam. Lange Zeit hat diese Familie dieses Leid getragen und als neue Kinder geboren wurden, wurde ihnen der Name Unheil oder Unglück gegeben. Ephraim gab, wie gesagt, einem seiner Söhne den Namen Beria Unheil, weil Unheil in seinem Hause war oder sein Haus im Unheil war, je nachdem, wie man das übersetzt. Damals war es oft so, dass man seine eigenen Überzeugungen im Namen seiner Kinder zum Ausdruck brachte. Ephraim war also der Überzeugung gewesen, in meiner Familie ist Unheil. Auch dieser Beria bekam dann später Kinder und die Familienchronik der Familie Ephraim setzt sich wie folgt fort. Interessanterweise, es wird immer von Söhnen geredet. Vers 24, da hört man etwas über eine Tochter. Seine Tochter aber war Sheera, die baute das untere und obere Bet-Horon und Usen-Sheera. Sein, also Berias Sohn, war Rephak, auch Reshef. Dessen Sohn war Telach, dessen Sohn war Tahan, dessen Sohn war Ladan, dessen Sohn war Amihud, dessen Sohn war Elishama, dessen Sohn war Nun, dessen Sohn war Josua. Josua, im Hebräischen lautet der Name Joshua, was so viel bedeutet wie Rettung oder Heil. Also nicht mehr Unheil, sondern Heil. Und damit kam in diese Familie eine Wende, ein neuer Anfang. Josuas Eltern fanden den Mut, ihren Sohn Joshua Rettung oder Heil zu nennen. In dieser Familie des Josua gab es also ein Umdenken, ein sich Abwenden von dieser belastenden Vergangenheit. Mit Josuas Geburt wurde sein Name zum Programm. Wir glauben, dass das Unheil nicht weitergeht. Wir glauben und vertrauen, dass es Heil und dass es Rettung gibt. Und ich glaube, eine solche Wende, solch ein Umkehren braucht es heute in vielen Familien. Weil ich glaube, dass es heute auch Menschen gibt, die mit einer Last aus der Vergangenheit, mit einer Belastung oder mit einer Festlegung zu kämpfen haben. Eine Festlegung, die bis heute ihr Leben bestimmt und sie tatsächlich nicht loslässt. Es gibt Familienlinien, die sich wie ein Unglück von Generation zu Generation durchziehen. Es gibt Belastendes, Sünde von Vätern und Müttern, die heute noch Auswirkungen haben. Da ist eine Frau, deren Großvater sich sexuell an der eigenen Tochter und später an den Enkeln vergangen hat. Und die Ehe der Enkelin ist in einer ernsthaften Krise. So viel Unbewältigtes spielt in die Gegenwart hinein. Da ist eine andere Familie, die in der vierten Generation mit Alkoholproblemen zu tun hat. Die Sucht und die damit verbundenen Lebensmuster, die damit verbundene Minderwertigkeit auch, haben sich durchgezogen und wurden von Generation zu Generation weiter vererbt. Da ist eine Familie, in der die Urgroßmutter im Dorf als Wahrsagerin bekannt war. Und die Urenkelkinder haben nachts starke Ängste, die im Grunde genommen unbegründet sind, doch die sie nicht loslassen können. Da sind Kinder, deren Väter ihre Autorität missbraucht haben. Sie haben ihre Kinder nicht zur Selbstständigkeit erzogen. Sie haben ihre Kinder nicht in Würde behandelt. Und noch mit 45 Jahren scheint die Kindheit dieser Menschen nicht bewältigt zu sein. Josuas Vater, Nun, war der Erste, der in dieser Familienlinie wieder wagte, seinen Sohn Heil oder Rettung zu nennen. Er kehrte sich ab von der Linie seiner Väter, an der schöpfte Hoffnung, und das wurde zum Segen für seine Familie und letztlich sogar zum Segen für das ganze Volk. Es ist übrigens interessant, dass Mose später, als Josua als junger Mann bei ihm war, Josuas Namen noch einmal abänderte. In 4. Mose 13, Vers 16, da lesen wir, das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land zu erkunden. Aber Hoshea, Josua, so hieß er vorher, Rettung oder Heil, der Sohn Nuns, nannte Mose Josua, Hebräisch Jehoshua. Und dieser erweiterte Joshua-Namen in Jehoshua bedeutet, dass mit dieser Vorsilbe J-E Mose Gott ins Spiel brachte. Jehoshua bedeutet nämlich, Gott ist Rettung oder Gott ist Heil. Mose hat Josua dadurch entlastet und dafür gesorgt, dass dieser Name in die richtige Perspektive kommt. Nicht du, Josua, musst Retter sein, sondern Gott ist Rettung. Was für eine Entlastung auch und was für eine Perspektive für diesen Mann Josua. dessen Ur-Ur-Ur-Ur-Opa man Unglück, Unheil nannte. Übrigens, im griechischen Neuen Testament wurde der Name Jehoschua mit Jesus übersetzt. Zu Maria sagte der Engel, du sollst ihn Jehoschua, Jesus, nennen, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das, was wir aus der Ahnenforschung von Josuas Familie lernen können und was auch für unsere Familienlinien gilt. Es ist Rettung da. Es ist Heil da. Es ist Hoffnung da. Gott kann retten und er rettet heute in Jesus, denn Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 18 und 20, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Schon als junger Mann wurde Josua in seinem Glauben geprägt und geformt. Als junger Mann wurde er vorbereitet auf seine spätere Aufgabe als Führer und Leiter des Volkes Israel. Damit verlassen wir jetzt mal die Familiengeschichte und sehen uns das Leben dieses jungen Mannes an, nämlich Josua als Feldherr. Noch bevor die Israeliten zum Sinai kamen, wurden sie von den Amalekitern, von räuberischen Banden angegriffen. Wir lesen davon in 2. Mose 17. Josua war von Mose beauftragt worden, den Kampf gegen die Amalekiter zu führen. Mose, Aaron und Hur stiegen auf einen Berg, um zu beten. Wahrscheinlich kennen viele diese Geschichte. Solange Mose die Hände zum Gebet emporhob, siegte Israel. Wenn er die Hände sinken ließ, bekamen die Amalekiter die Überhand. Und schließlich war es so, dass die beiden an seiner Seite, Aaron und Hur, so lange seine Arme hochhielten, bis das Volk Israel den Sieg erringen konnte. Und Josua lernte daraus eine Lektion, die bis heute Gültigkeit hat. Im Blick auf Aufgaben und Kämpfe, in denen wir stehen, müssen wir wohl das Unsere tun. Müssen wir kämpfen und handeln. Es gut machen, den Kampf führen, nicht müde werden, es geschickt anpacken. Und gleichzeitig gilt, entschieden wird der Kampf im Gebet. Auch in unserer Gemeinde gibt es viele Herausforderungen, vieles zu tun. Packen wir es an. Wagen wir es, Entscheidungen zu treffen. Führen wir die Kämpfe. Aber die Grundlage, damit gelingt, was wir anpacken, ist das Gebet. Ich denke, in deinem Leben gibt es auch Kämpfe. Manches musst du durchfechten. Anderes musst du aushalten. Und in vielen Dingen musst du dich auf den Weg machen, deine Hände nutzen. Bei anderen Dingen sind Entscheidungen zu treffen. Doch damit es gelingt, damit das Land eingenommen werden kann, braucht es Gebet. Und darin werden sich Dinge entscheiden. Darin wird sich entscheiden, ob wir siegen oder andere die Überhand bekommen. Als Israel gegen Amalek gewonnen hatte, richteten sie ein Feldzeichen auf, so ein Siegesdenkmal. Sie bauten einen Altar und machten daran deutlich, dieses Gebiet gehört unserem Gott. Hier soll er die Herrschaft haben. Also Josua hat es früh gelernt, Land für Gott einzunehmen, und Josua hat es früh gelebt. Jeder Bereich, auf den mein Fuß tritt, soll das Land meines Gottes sein. Und auch das kann bis zum heutigen Tag auf unser Leben übertragen werden. Selbst wenn wir schon lange Christen sind, kann es Gebiete in unserem Leben geben, in denen Gott noch nicht herrschen kann. Gebiete, wo wir alte Prägungen leben, die Gott nicht so will. Gebiete, wo unsere Familienwerte gelten und nicht die Maßstäbe seines Evangeliums. Richte dort ein Feldzeichen auf. Baue dort einen Altar, in dem du vielleicht auch vor Zeugen diese Gebiete bewusst unter Gottes Herrschaft stellst. Josua hat es früh gelernt, dass Handeln und Beten untrennbar zusammengehören. Und er hat es früh gelernt, Land für Gott einzunehmen. Und er hat es auch früh gelernt, die Gegenwart Gottes zu genießen und in ihr zu leben, in 2. Mose 33 lesen wir von ihm im 11. Vers. Aber Moses Diener und Jünger, Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. Er wich nicht aus der Stiftshütte. Dort in der Stiftshütte lebte er seine Verbundenheit mit Gott und dort genoss er es, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Mein dritter und abschließender Gedanke, Josua als Kundschafter. Wenn wir die frühe Zeit im Leben dieses Mannes Josuas betrachten, dann kommen wir um eine Geschichte nicht herum, das ist die Geschichte von den 12 Kundschaftern. Als das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten circa 2 Jahre in der Wüste unterwegs war, kamen sie an die Grenzen des ihnen verheißenen Landes. Und Mose sandte damals 12 Kundschafter nach Kanaan hinein. Die besten Männer, führende Leute aus jedem Stamm, geistliche Persönlichkeiten wurden ausgewählt und Mose sandte sie hin, das Land zu erkunden. Und unter diesen 12 war auch Josua als der Vertreter des Stammes Ephraim. Als sie zurückkamen, mussten alle gestehen und bekennen, das Land ist gut, das Land ist wunderbar. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Doch dann setzte bei den meisten dieses große Aber ein. Dann setzte dieses große Jammern ein. Stimmen, die resignierten und ja, die dann alles übertönten, laut wurden und sich daraus Frust breit machte. In 4. Mose 13, 31 bis 33 lesen wir, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, das spricht Kaleb, nicht Josua, sprachen, also aus Sicht von Kaleb, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Also 10 dieser 12 Kundschafter waren der Meinung, lieber Gott, du hast uns wohl eine schöne Verheißung gegeben. Uns jahrelang ein Traumbild von Kanaan vor Augen gemalt. Doch jetzt müssen wir feststellen, dass das leider nichts für uns ist. Das schaffen wir nie. Und in ihrem Frust, in ihrem negativen Denken fingen sie an zu übertreiben. Und sie brachten ein böses Gerücht über das Land auf, dass es seine Bewohner frisst. Ihr Fremdbild von den Bewohnern des Landes hieß, es sind Riesen. Und ihr Selbstbild, wir sind Heuschrecken, chancenlos. Und damit kommen wir zu einem Phänomen bzw. einer Realität, die auch unter uns weit verbreitet ist. Auch bei uns und in uns kann es schnell zu einer Haltung kommen, in der wir Frust und Resignation viel Raum geben. So schnell kommen auch wir zu diesem Urteil dieser 10 Kundschafter. Der Feind ist stärker, der Feind ist größer als wir. Und auch bei uns gibt es Resignation angesichts der Tatsache, dass uns so viele Menschen begegnen, die große Schwierigkeiten haben. Und diese innere Haltung, die sagt uns, das schaffen wir nie. Im persönlichen Leben kann sich diese Haltung schon fest in dich eingefressen haben. Ja, diese Geschichten mit Gott, das war was für die Familie, für die Menschen in der Bibel. Aber mit meinen Problemen, da wird nicht mal Gott fertig, an den ich zu glauben versuche. Oder in einer Ehe kann das eine Haltung, eine Gesinnung sein. Wir haben schon so viel miteinander geredet. Wir haben schon so viel über all diese Punkte diskutiert, an denen wir uns reiben. Aber da ändert sich nichts. Und so viele haben in ihren Ehen resigniert. Und auch bei jungen Leuten hat sich vielleicht diese Gesinnung schon im Herzen des einen oder anderen eingeschlichen. Die anderen sind so cool. bin irgendwie ein Loser. Die haben gute Noten, coole Freunde und ich ziehe mich besser in mein Schneckenhaus zurück. Bei mir sind Hopfen und Malz verloren und ich wende mich dann doch lieber Hopfen und Malz zu. Und auf einmal merken wir, wie wir in der gleichen Gefahr stehen wie die 10 Kundschafter damals vor den Toren des gelobten Landes. Auch wenn wir mit diesen Fragen kurz vom Leben Josuas mal abschweifen, will ich doch an dieser Stelle einen Augenblick stehen bleiben und mit euch zusammen fragen, wie kommt es denn dazu, dass sich bei diesen 10 Kundschaftern und mit ihnen zusammen, bei dem ganzen Volk Israel, diese resignative Stimmung breit macht? Es gibt verschiedene Gründe, aber der Wesentliche scheint mir zu sein, dass sie ein falsches Gottesbild hatten. Wir lesen im 4. Mose, dass aufgrund dieses Kundschafterberichtes das ganze Volk weinte. Die weinten eine ganze Nacht hindurch. Ein schrecklich großes Gejammer. Und sie stellen die Frage, wozu will uns Gott in dieses Land bringen? Ihre Antwort lautet, dass wir sterben und unsere Kinder gefressen werden. Und das sagen sie sich. Und das brennt sich ein. Was unterstellen Sie diesem Gott, der Sie schon 10-mal gerettet hat und diese 2 Jahre in der Wüste begleitet hat, Ihnen immer wieder auch zu essen gegeben hat? Was unterstellen Sie diesem Gott, der Sie durch das Schilfmeer gerettet hat, dadurch begleitet hat? Und das alles nur hätte er das getan, um dann Sie mit Mann und Frau und Kindern in diesem Land umzubringen? Und wir spüren, wie absurd dieses Denken ist. Doch das ist ihre Gesinnung. Wenn wir diese Meinung von jemandem haben, dann werden wir ihm nicht vertrauen. Und damit kommen wir zu einer entscheidenden Frage für unser persönliches Leben und auch für das Leben von Gemeinden. Glauben wir, dass Gott es gut mit uns meint? Wir haben eben von der Güte Gottes, von the goodness of God gesungen. Glauben wir das? Das erste Lied hieß, ja, ich glaube, ja, ich glaube. Und wir haben es immer wieder gesungen. War das nur ein Lippenbekenntnis oder ist das ein Bekenntnis unseres Herzens? Glauben wir, dass seine Verheißungen uns gelten? Ist das unsere tiefe Überzeugung in unserem Herzen, dass er unser Bestes will? Die Kundschafter glaubten nicht, dass Gott es gut mit ihnen meint. Und wer es nicht glauben kann, dass Gott es gut mit ihm meint, dem fällt es auch schwer, Gott zu vertrauen. Und der kann sich ihm nicht anvertrauen. An dieser Stelle stehen wir vor der Frage, wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für dich? Wie denken wir über ihn? In Zeiten, in denen es uns nicht gut geht, sind wir sehr schnell an dem Punkt, wo wir sagen, meint es Gott noch gut mit mir? Kommen wir noch einmal zu Josua und seinem Leben zurück. Er und sein Freund Kaleb waren Männer, die ein anderes Denken, eine andere Gesinnung in sich trugen. Josua trug diese Gesinnung in seinem Namen. Gott ist Rettung. Und er trug sie immer vor sich her und in vielen Kämpfen, zum Beispiel auch gegen die Amalekiter. In langen Gesprächen mit Gott in der Stiftshütte hatte sich diese Gesinnung in ihm gefestigt. In ihm und in Kaleb wohnte und lebte ein anderer Geist, als wir ihn bei der Mehrzahl der Israeliten damals entdecken. Josua und Kaleb berichten in späteren Jahren, was sie damals bewegt hatte. Und wir lesen davon in Josua 14, Vers 7 und 8. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden. Und ich ihm Bericht gab, wie es in meinem Herzen war. Hebräisch steht da, wie ich es in meinem Herzen vorgenommen hatte. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treulich. Kaleb und Josua hatten in ihrem Herzen einen anderen Geist und sie hatten für sich eine andere Entscheidung getroffen. Gottes Verheißungen sind wahr und Gottes Verheißungen sind verlässlich. Und Gott hat uns in der Vergangenheit schon so oft geholfen und er wird uns auch in der Zukunft nicht im Stich lassen. Das Volk dagegen hat in seinem Herzen auch eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung hieß, wir wollen lieber zurück nach Ägypten. Oder wir wollen in der Wüste bleiben. Wir wollen den Kampf nicht aufnehmen. Wir resignieren. Wir ziehen unser Zeichen ein. Und Gott? Gott hat sie in ihrer Entscheidung ernst genommen. Er akzeptierte die Entscheidung des Volkes. Er wollte sie nicht in das verheißene Land hineinprügeln. Gott lockt uns mit seinen Verheißungen und er will, dass wir ihnen Glauben schenken. Es waren dann tatsächlich nur Josua und Kaleb und alle die, die damals unter 20 waren, die in dieser Weise Gott vertrauten, also die beiden vertrauten Gott und die anderen unter 20 und Josua und Kaleb kamen dann 40 Jahre später in dieses Land. Und Gott gab diesen beiden noch Lebenszeit dazu, sodass sie das gute Land noch eine Zeit lang genießen konnten. Die anderen blieben nicht aus Strafe Gottes, sondern nach ihrem eigenen Willen in der Wüste und starben in der Wüste. Es war tatsächlich so, die in der Zwischenzeit gewohnte Umgebung in der Wüste war ihnen lieber als das gute, verheißene Land Kanaan, das sie noch überhaupt nicht kannten. Und das, um es zu erobern, Glauben und Vertrauen gebraucht hätte. Machen wir es ähnlich? Die Wüste kennen wir. Da wissen wir, was abläuft. Da sind wir geschult drin. Da bleiben wir gern. Das neue Land, das haben wir nicht im Griff. Dazu braucht es Gott und den Glauben an ihn. Und das ist uns vielleicht schon suspekt. Im neuen Land wissen wir noch nicht, was uns erwartet. Da kann man nur Schritt für Schritt im Glauben und Vertrauen auf Jesus gehen. Vielleicht sind einige unter uns, die früher als Kinder an ihn geglaubt haben, aber das Leben hat dann doch eine andere Melodie gespielt. Und es gibt solche, die schon lange mit ihm unterwegs sind und dennoch nichts mehr von ihm erwarten. Und heute fragst du dich, ist dieser Gott vertrauenswürdig? Meint er es gut mit mir? Kann ich ihm vertrauen? Ich möchte es bezeugen und das Leben des Josua bezeugt es uns genauso. Gott will nicht unser Unglück. Gott will unsere Rettung und unser Heil. Und dazu ist jeder von uns neu eingeladen. Sei hungrig nach dem, was Gott anbietet. Nach einem Gebet hören und singen wir das Lied Hungrig. Vater im Himmel, wir strecken uns aus nach dir. Viele von uns haben gute Erfahrungen in ihrem Leben mit dir gemacht. Aber dann war da doch der ein oder andere Stolperstein, wo wir auf den Knien oder auf der Nase gelandet sind. Und manchmal fiel es uns echt schwer, wieder aufzustehen. Aber du hältst uns an der Hand und richtest uns wieder auf. Und so möchten wir uns wirklich auch heute ausstrecken nach dir, aufstehen, weitergehen, Schritt für Schritt, hungrig sein nach dem, was du gibst, denn wir wissen, du beschenkst uns mit deiner Güte, du beschenkst uns mit deiner Rettung, mit deinem Heil. Wir wollen kein anderes Leben als das Leben mit dir. Wir suchen dich, Herr.